Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Leitung steht. Mein Name ist Hendrik Roth, ich bin der Chefredakteur der Schwäbischen Zeitung und auf der anderen Seite, sollen wir sagen, auf der anderen Flussseite der Leitung sitzt Uli Becker, Chefredakteur der Südwestpresse in Ulm.
Jawohl, hallo Hendrik, ich grüße dich und wie gesagt, du hast es schon gesagt, die Leitung steht wie immer einwandfrei. Und ja. Wir sind selber gespannt, auf was wir heute alles kommen werden.
Ach, wir haben ein ganzes Potpourri an politischen Themen, aber vielleicht doch mal ganz kurz, obwohl wir auch selber einen anderen Podcast anbieten, nämlich Anschwitzen, das sind so unsere Fußballexperten, mal doch ganz kurz den VfB Stuttgart streifen.
Ja, das macht mir doch, Freude macht es mir gar nicht, weil man natürlich sieht, wie sich ein Verein, der versucht hat, im letzten Jahr durchzustarten, jetzt zerlegt. Und heute Morgen ist er dann Wolfgang Dietrich, der Präsident seit 3 Jahren, ich glaube 2016 ist er Präsident geworden, zurückgetreten nach einer mehr als blamablen Mitgliederversammlung.
Ja, das war schon nicht schlecht mit Polizeischutz und kaputten Wi-Fi, sprich WLAN und so weiter. Also gut, ich will nur sagen, ich will gar nicht so in die sportpolitische Debatte rein. Einfach bemerkenswert, dass so ein großer Verein mit so viel Potenzial, mit so viel auch finanziellen Möglichkeiten, wo ich behaupte mal 80% anderer Vereine in Deutschland nur neidisch draufschauen, es einfach nicht gebacken kriegt. Ähnlich HSV oder sowas, ne?
Ja, das ist ähnlich wie beim HSV. Da steht ja der Kühne im Hintergrund und der Wolfgang Dietrich hatte ja durch wirklich ganz geschickte Politik auch eine Menge Geld reingespült. Die haben im vergangenen Jahr 61 Millionen Euro Spieler eingekauft und sind dann in der zweiten Liga gelandet. Ich will das gar nicht alles vorwegnehmen, weil du ja gesagt hast, in eurem Podcast Anschwitzen würdet ihr das alles in Gänze besprechen. Ja. Vielleicht nur ein Gedanke, der mir so kam, als ich mich darauf vorbereitet habe, dass dieses Land ja 3 sehr unterschiedliche Bundesliga-Clubs, beziehungsweise der VfB als Ex-Bundesliga-Club, zweite Bundesliga, in seinen Reihen weiß. Da haben wir Hoffenheim mit Sponsor aus dem Nichts gekommen, vor 10 Jahren, vor 11 Jahren aufgestiegen in die erste Bundesliga. Also ein, wie man so schön sagt, Retortenclub, wobei ich nichts gegen Dietmar Hopp sagen will. Der macht eine tolle Arbeit, wie ich finde, werde ich mir viele Feinde einhandeln, finde ich aber. Dann den SC Freiburg, dieses Modell, wir halten immer an unseren Trainern fest, wir sind nachhaltig, verfolgen langfristige Ziele und siehe da, damit hat man wirklich auf dem Niveau, dass sie überhaupt anstreben können, was das Finanzielle angeht, großartige Erfolge. Und dann ist da der VfB, der so untypisch schwäbisch, man denkt ja, sowas würde man nur im barocken Bayern finden, aber nein, auch im Schwaben findet man einen Operettenclub, der einen Skandal und ein Skandälchen nach dem anderen provoziert und man schaut staunend zu, wie ein Weltkonzern, Daimler als Sponsor dabei ist und sich gefallen lässt, dass man mit dem Geld im Grunde nichts erreicht.
Ja, und da fühle ich mich bestätigt. Ich, der alte Fußballromantiker, der sagt, es geht um den Sport und nicht um das Geld, sage natürlich, SC Freiburg an mein Herz, wie ihr es macht, ist genau das Richtige. Denn ihr habt Tradition im Gegensatz zu dieser komischen Hoffenheimer Truppe und so weiter dort. Also das Herz hier aus Württemberg schlägt für das badische Freiburg.
Sehr gut. So, jetzt haben wir genug zum Sport gesprochen.
Ganz Hendrik, genau. Kommen wir doch mal, ich finde, wir können mal wirklich uns mal die Landesparteien, zumindest einen Teil davon, zur Brust nehmen. Wir haben letztens schon mal ziemlich viel über die CDU gesprochen, die lassen wir jetzt mal außen vor. Ich finde, auch die Grünen sollten wir mal ignorieren. Kommen wir zur sozialliberalen Koalition aus den 1970er Jahren. Da gab es nämlich lange eine Regierung aus SPD und FDP. Nicht in Baden-Württemberg, sondern im Bund. Aber wir haben noch beide Parteien auch im Landtag.
Ja, aber sagen wir mal, von diesen Größenordnungen der 70er Jahre, als Helmut Schmidt eine sozialliberale Koalition führte, in Bonn noch, davon sind die beiden Parteien, ja, würde ich mal sagen, Lichtjahre entfernt. Genau. Wenn sie sich zusammentun, können sie froh sein, wenn sie zusammen 20% erreichen.
Richtig. Und das ist irgendwo ein bisschen tragisch. Also sagen wir mal so, die FDP sowieso eher einstellig oder im leichten zweistelligen. Es ist halt dramatisch, was mit der SPD passiert. Ich muss nur so sagen, als Beobachter mit der berühmten Äquidistanz, also einer Distanz zu allen in etwa gleich, Tut mir schon irgendwie leid für beide. Ich finde den Parteivorsitzenden Stoch bei der SPD ganz gut aufgestellt und ähnlich sehe ich das bei Herrn Theurer von der FDP, den wir ja hier auch schon mal im Podcast hatten.
Naja, wir tun beide in gewisser Hinsicht, also das würden Politiker immer weit von sich weisen. Mitleid ist ja ein ganz verräterisches Gefühl und auch für den Erfolg ganz schlecht. Aber insbesondere an der Andreas Stoch, von dem du sagst, das sei ein ganz guter, das teile ich auch. Also ich glaube, das ist
im Übrigen auch wenn wir jetzt nochmal zum Fußball kommen, ein Fan des aus Heidenheim. Und die machen eigentlich auch mit relativ wenig über Jahre einen extrem ziemlich guten Job.
Ja, also das muss man sagen, da mache ich mir in Ulm nicht nur Freunde, aber ich weiß natürlich, dass der SSV Ulm nach Heidenheim guckt und diese Arbeit tatsächlich, und das meine ich ganz ernst, bewundert, weil sie sehr, sehr bodenständig ist, mit vielen, vielen Sponsoren, die sich aus Heidenheim zusammengefunden haben, diesen Verein unterstützen. Das ist eine tolle Arbeit und das ist übrigens auch, wie ich finde, so wie ich Schwaben empfinde, eine sehr schwäbische Arbeit, die ist grundsolide, das ist hinterlegt mit einer guten finanziellen Basis. Und ich drücke den Heidenheimern dieses Jahr, kleiner Exkurs, ich drücke den Heidenheimern dieses Jahr in der zweiten Liga natürlich die Daumen. Wenn es zum Pokalfight kommt ich glaube, 13. oder 14. August, jetzt bin ich selber unsicher, SSV Ulm gegen den 1. FC Heidenheim im Pokal, dann drücke ich natürlich den Ulmern die Daumen. Aber das nur am Rande. Aber,
genau, wir schweifen ab.
Aber was, also mit dem Leidtun, da war ich ja genau. Andreas Stoch aus Heidenheim, der wirklich ein guter ist nach der Übernahme des Vorsitzes der SPD im Land von Leni Breimeyer. Glaube ich, hatte das Zeug, auch wieder andere Wählerschichten anzusprechen. Aber er ist natürlich geschlagen mit einer Bundespartei, die ihm das Leben wirklich nicht einfach macht. Und natürlich, keiner wird offen gegen die eigene Bundespartei so schießen. Aber er ist schon kritisch. Und ich glaube, auf dem Parteitag hat er das Bild des Hühnerhaufens verwandt für seine eigene Bundespartei und da hat er nicht ganz Unrecht. In Berlin, die geben ihm nicht gerade Rückendeckung und dann ist es natürlich extrem schwer, da wieder aus dem Loch rauszukommen, in dem die stecken.
Ganz genau, und da hat er aber, ich glaube, eine gar nicht mal so dumme Idee jetzt gehabt, und zwar Ländersache ist ja, oder andersrum, Bildungspolitik ist Ländersache. Nirgendwo wird sich mehr gestritten als über Schulpolitik. Und da hat jetzt die SPD was Bemerkenswertes entschieden, wo ich auch glaube, dass es einen beträchtlichen Teil von Eltern, deren Kinder auf dem Gymnasium sind, dass sie mitgehen, nämlich zurück zum G9.
Ja, also ich meine, diese Diskussion gibt es ja seit langem und die Bayern haben ja sich dann wieder auf G9 geeinigt, haben also die Rolle rückwärts gemacht und ich finde, ist gar nicht so schlecht, weil da gibt es ja eine wirklich große Debatte um die Vorteile von G8 oder G9. Die Elternschaft ist da geteilt. Ich glaube, inzwischen sicherlich ein Stück weit mehrheitlich für G9, weil sie ja argumentieren, dass die Kinder dann währenddessen keine Zeit mehr hätten für andere Aktivitäten und vor allem, weil die Lehrpläne nie so recht an G8 angepasst sind. Also ich finde das nicht schlecht, dass man da sagt, liebe Eltern, beziehungsweise liebe Schulen, nicht liebe Eltern, liebe Schulen, ihr könnt euch da entscheiden zwischen 8- und 9-jährigem Abitur. Aber es gibt ja ein Problem, dass die Wahlfreiheit zulasten der Gemeinschaftsschulen gehen könnte. Denn auf den Gemeinschaftsschulen, das ist ja das große, das war das große Projekt der SPD gemeinsam mit den Grünen. Auf den Gemeinschaftsschulen ist heute schon die neunjährige Gymnasialzeit möglich, also bis in neun Jahren bis zum Abitur. Und das könnte natürlich zulasten dieser Schulen gehen. Und im Übrigen auch zulasten der Wirtschaftsgymnasien, der Berufsschulen, wo auch ein Gang bis, also wo G9 heute schon möglich ist.
Aber mir geht es einfach darum, dass er mal ein Thema entdeckt hat oder identifiziert hat, womit er glaubt, dass die SPD zumindest wieder wahrgenommen werden kann und nicht an irgendwelchen akademischen Gewerkschaftsdebatten, die zum Beispiel Leni Breimeyer sehr gerne geführt hat.
Ja, aber ich finde ja auch sein Vorstoß für gebührenfreie Kitas fand ich ja gut, weil im Grunde ist das ja ein Punkt, der für viele Eltern eine ganz entscheidende Rolle spielt, gerade wenn man ganz knapp über diesen Beitrag zur Messungsgrenze liegt, von wo ab man verpflichtet ist, für den Kindergarten zu zahlen. Und dann kommen auf junge Eltern echt hohe Belastungen zu. Und ich bin so von der, also ich würde ja immer Kitas gebührenfrei stellen und stattdessen wieder eine Studiengebühr einführen, weil sie einfach viel gerechter ist. Die Kitas treffen oder sind für alle Eltern gut, während die gebührenfreien Studien natürlich auch jene mitfinanzieren, die keine Kinder auf die Universitäten schicken. Also von daher finde ich gebührenfreie Kitas ohnehin gerechter als das System, was wir jetzt haben.
Bin ich leider bei dir. Also es wird keinen so großen Streit geben.
Letztes Mal war besser, ne? Da war,
ja. Aber ich kann einen kleinen Schwank bringen, auch für die Hörerinnen und Hörer. Bei uns im Verbreitungsgebiet liegt ja Isny im Allgäu und da war die Zunftfeier ein Riesenteil im Riesenzelt und so weiter und so fort. Und da ist heute Friedrich Merz aufgetreten.
Ach, der Friedrich.
Und hat eine Rede gehalten, die im Übrigen gar nicht mal so schlecht war, recht launisch und so weiter. Und dann am Ende hat er gesagt, wie wichtig es wäre, jetzt sich für die Demokratie einzusetzen, aktiv in der Demokratie mitzuarbeiten, in den Parteien, und sagte wörtlich, deshalb ganz amüsant, mir ist jeder lieber, der heute in die SPD eintritt und sich engagiert, als ein CDU-Mitglied, das nur mosert.
Na gut, also das ist ja dieses, man muss sich für die Demokratie einsetzen. Das hat er mit seinem Parteifreund Günther Oettinger gemeint, der das auch auf jeder Rede sagt. Aber da hätte ja auch die Parteivorsitzende durchaus ein Stück beitragen können und wir sind wieder in der letzten Woche, dafür sorgen können, dass die demokratische Wahl eines Spitzenkandidaten in Europa nicht missachtet wird.
Nochmal, auch das hat er angeschnitten, nochmal, es ist gültiger Gesetzeslage, dass es dieses Spitzenkandidatenprinzip nicht gibt. Da kann man hingehen, aber stand heute nicht. Aber das war ja letzte Woche, klar 3-0 gewonnen habe. Wie auch immer.
Komm, das ist 3-0.
Kommen wir doch mal.
Unglaublich.
Kommen wir doch nochmal zu den Liberalen.
Der Verlauf der Diskussion einfach ignoriert und dann sagen, ich habe 3-0 gewonnen. Das erinnert mich an den FC Bayern München, aber das noch.
Ja. Wie auch immer. Kommen wir doch mal zu den Liberalen. Die hatten Landesparteitag.
Ja.
Der Landesvorsitzende Theurer mit 89 sowieso wiedergewählt, leicht besseres Ergebnis als beim letzten Mal. Der hat in meinen Augen die Partei prima stabilisiert, solide. Er hat ja keine so Ausschläge nach oben wie heute die Grünen, aber sie bewegt sich so hier so um die 8%. Das war mal zu früheren Zeiten ein sehr, sehr guter Wert für die FDP. Die Jungs haben auf einmal, oder sagen wir auch die Mädchen, die dabei sind in der FDP, es sind ja nicht so viele, den Klimawandel entdeckt.
Ja, das finde ich natürlich. Es ist ja erstaunlich, dass alle jetzt den Klimawandel entdecken. Das finde ich sehr bemerkenswert, weil das war bei der FDP jetzt noch nicht so wirklich, stand das nicht ganz oben in der Agenda der Dinge, die sie im Parteiprogramm hatten. Aber Christian Lindner hat das ja jetzt auch unmissverständlich gesagt. Wir müssen das jetzt entdecken, weil das haben alle entdeckt und vor allem die jungen und jugendlichen Wähler und vor allem die Wählerschaft, mit denen sich die FDP ja mit den Grünen um eine gut verdienende, in Teilen auch, glaube ich, marktliberale Wählerschaft, die aber gerne ökologisch leben will und ökologisch denkt. Und die FDP hat gemerkt, da kriegen wir keinen Fuß mehr in die Türe, wir müssen was tun. Also ich finde das lustig. Und was machen sie dann? Sie verunglimpfen natürlich, das macht auch Theurer, die Grünen als tieflinke Partei. Das hat auch der Parteitag gesagt. Das ist natürlich schlau zu sagen, eigentlich wir wollen auch den Umweltschutz, aber die Grünen, das sind so linke Socken, geht denen manchmal auf den Leim. Wir sind die netten Wirtschaftsliberalen. Und jetzt sogar, also ich muss verrückt sein, so wie der Aal Günther oder wie er heißt auf dem Fischmarkt, der packt noch was an. Jetzt haben wir auch Klimaschutz im Programm. Glaubwürdig.
Ja, und ich bin auch in einem Punkt wieder bei dir. Ich finde es sogar eine Dreistigkeit. Ich finde es, wo, sagen wir mal diesen Punkt eben nochmal, wo Merz und Oettinger sagen, wir müssen uns für die Demokratie engagieren, dass es bei der FDP irgendwelche Reflexe gibt, die nicht hirngesteuert sein können, weil anders ist nicht zu erklären, direkt immer ein Vergleich grün und dann sogar zur AfD. Mehrfach gehört jetzt wieder, so irrational die AfD bei der Migrationskrise, bei Flüchtlingen und so weiter ist, so irrational seien die Grünen bei Klima und so weiter. Ich finde das definitiv nicht statthaft. Ich finde es auch peinlich für einen Liberalen, der sowas von sich lässt. Ich erwarte von einem Liberalen intellektuelle Tiefe. Und das heißt, ich muss unterscheiden können zwischen einem demokratischen Gegner und einem Feind der Demokratie, was die AfD mittlerweile ganz klar ist.
Also leider Gottes, also wir haben heute eine sehr harmonische die Leitung steht. Natürlich bin ich da meiner Meinung, zumal wenn man jetzt nach Osten schaut und hat gesehen, was beim Kyffhäuser-Treffen, was unser Herr Höcke gemacht hat mit seinem Flügel. Der Flügel, also eigentlich die rechtsextreme Ausrichtung der AfD, vor allem im Osten stark, unter zumindest der Verfassungsschutz denkt darüber nach, sie beobachten zu lassen. Und da gab es dann doch bei dem Treffen einen Fahneneinzug und das erinnerte fatal. Also wenn sie noch Fackeln getragen hätten, dann erinnert das an Bilder, die lange zurückliegen. Und ich finde da Vergleiche zu den Grünen zu ziehen tatsächlich nicht statthaft.
Also nee, es ist einfach nicht okay.
Ich finde einfach, man muss da eine Grenze ziehen und sagen, gut, meinetwegen kann man die Grünen angreifen. Man kann die auch als tieflinke Partei bezeichnen. Weil auch das sagt der Kretschmann, wir sind im Kern immer noch eine linke Partei. Das ist ja eine Kritik, die ist durchaus angemessen. Aber den Vergleich mit der AfD halte ich halt nicht für angemessen. Das fand ich auch daneben.
Kommen wir nochmal zum Klimaschutz der FDP, wo ich eigentlich aus einem anderen Grund Ihnen auch zustimme. Wir hatten hier mehrfach auch Gespräche mit ZF und wie sich ZF als Automobilzulieferer neu aufstellen muss. Digitalisierung, Klima, autonomes Fahren. Und die Fachleute von ZF sagen, ey, eure absolute Fixiertheit auf die E-Mobilität ist einfach völlig falsch. Es muss ein Hybridsystem rein und so weiter. Und die FDP sagt jetzt, ja, jetzt kommen wir doch mal bitte mit Wasserstofffahrzeugen und sagt, ich habe das leider noch nicht genau nachrecherchiert, aber es sagen immer mehr, dass ein Wasserstofffahrzeug in der Ökobilanz, sobald man mehr als 400 Kilometer fährt, deutlich besser dasteht als E-Mobilität oder ein moderner Diesel.
Ja. Also wir hatten gerade in Ulm Professor Ernst Ulrich von Weizsäcker, der auf einem Forum, das aus allen Nähten geplatzt ist, gesprochen hat.
Ja.
Und der eine ähnliche Sicht hat, der sagt, also aus der Sicht der Wissenschaft, die E-Mobilität ist durchaus wünschenswert und man kann das als Übergang sehen, aber aus Sicht der Wissenschaft ist Wasserstoff natürlich wesentlich emissionsgünstiger und vor allem viel günstiger in der Energieherstellung. Also und du brauchst den Verbrennungsmotor auch nicht umgestalten in dem Sinne, weil es, also da wird weiter ein Stoff verbrannt, der dann aber nicht mehr aus fossilen Brennstoffen entsteht halt, sondern mit Wasser. Und das ist natürlich eine Alternative, die genial wäre, wobei das Problem ist, dass das Zeug so entzündbar ist. Also das heißt, die Tankstellen wären ein Problem, ja. Also die Lagerung dieses Wasserstoffs. Aber da hat der Thierry gesagt, hey, lass uns das entwickeln, lass Baden-Württemberg zum Wasserstoffland Nummer 1 machen, nachdem Frau Karliczek ja das Münsterland zum Batterieland jetzt macht, weil sie 5 genau. Millionen reinsteckt. Sie hat bei uns bestritten, dass sie da irgendwas mit zu tun hätte und dass das nur Zufall sei. Kann man glauben, kann man nicht glauben.
Ja, ich habe.
Aber Wasserstoff wäre vielleicht nicht schlecht.
War das nicht heute oder gestern eure Hauptzeile auf der Seite 1 von der SVP?
Ja.
Gefiel mir, sehr schön.
Vorwurf der Vetternwirtschaft zurück, hat sie bei uns im Interview gesagt. Aber wie gesagt, ich bin da ein bisschen skeptisch, ob das alles wirklich 100%
Ich komme noch mal von einer anderen Ecke als Ex-Südamerika-Korrespondent, der im Herzen natürlich tiefer Argentinier ist und so weiter. Ich sehe diese ganze
Argentinier aus Ravensburg.
Ach, ja, das ist
sehr, sehr lustig.
Wie auch immer. Also die Puna, da wird ja Lithium abgebaut. Eine Hochebene im Gebiet Argentinien, Chile, Bolivien. die wird gerade zerstört durch den Lithiumabbau. Die in meinen Augen, kann man wirklich auch so sagen, sehr korrupten Regierungen kümmert es überhaupt nichts, dass die Natur kaputt geht. Indigene Völker verlieren ihre Lebensgrundlage, weil zum Beispiel alle Alpakas oder sagen wir mal vereinfacht die Lama-Arten auf einmal keine sauberen Brunnen mehr haben und so weiter. Und es wird auf Teufel komm raus Lithium rausgeholt. Das ist ein Verbrechen vergleichbar mit Koltan im Kongo, wo sich der Westen schlanken Fuß macht, weil man sagt, ah, wir brauchen das so und dann sind wir ganz, ganz umweltbewusst. Aber da, wo es herkommt, man muss es mit aller Bitterkeit sagen, verrecken die Leute.
Naja, vor allem hätten wir, wenn wir in der Menge Elektromotoren bauen, hätten wir einen Bedarf, der ein zigfaches dessen ist, was wir heute brauchen. Und mir ist nicht ganz klar, wo das wie abgebaut werden kann und wie viel da überhaupt vorhanden ist. Ich glaube,
es gibt wohl eine Produktionsweise, die aber deutlich teurer ist. Der folgt BMW in Bolivien. Aber dem gesamten Rest ist es völlig egal. Also hau raus den Scheiß.
Und das, finde ich, kann also auch nicht die Alternative sein.
Von daher liegt die FDP gar nicht mal so falsch, all das mal zu hinterfragen. Und sehr nah an der Bevölkerung ist. Er war ja auch, glaube ich, der erste direkt gewählte FDP-Bürgermeister?
Ja.
Irgendwas sowas.
Kann sein. Jetzt nichts Falsches erzählen, dann kriegen wir direkt einen bösen Brief. Wahrscheinlich von einem Teurer. Aber eins muss man dann auch in deiner FDP-Begeisterung mal dämpfen sagen.
Ja. Äquidistanz,
ja, muss man mal sagen. Wenn man sich das heute so durchliest, was so eine FDP auf ihrem Landesparteitag dann sagt, dann denke ich mir manchmal, ob ich jetzt bei der SPD bin oder bei der CDU, bei den Grünen oder bei der FDP, dann wird, wir brauchen eine lebenswerte Stadt, es braucht günstigeren öffentlichen Nahverkehr. Dann haben sie, glaube ich, gesagt, mehr Blühstreifen auf den Straßen, damit die Bienchen auch was finden. Es braucht billigeres Bauen, man muss mehr Wohnungen haben und so weiter und so fort. Es gibt natürlich immer noch, sagen wir mal, Fahrverbote für Dieselfahrzeuge, da gibt es natürlich Unterschiede. Es gibt sicherlich Unterschiede im Bereich des Grundeinkommens und so weiter. Aber ein großer Teil der drängenden Fragen, also Wohnungsbau in den Städten, Klimapolitik, ein großer Teil dieser politischen Inhalte ist nahezu austauschbar und komplett gleich. Und ich finde inzwischen, wo ist denn da, habe ich jetzt eine gelbe-grüne Partei oder eine grün-gelbe? Ist da alles nur noch dasselbe drin? Wenn ich mal ein bisschen schüttle, kommt am Rand so ein bisschen Unterschied raus.
Aber nein, sie eiern. Sie eiern herum und sie können sich eigentlich bedanken bei ihrer Lichtgestalt Christian Lindner. Das Rausgehen aus diesen Jamaika-Verhandlungen, das er ja seitdem runterspielt und so weiter, hat ja vielleicht sogar in den ersten Wochen war das ja begründet und man konnte auch sagen, okay, verstehen wir FDP, ihr schlagt einen anderen Weg strategisch ein, wie ihr...
Ja, aber den haben sie ja verlassen.
Also exakt. Und jetzt merkt man, ey, das hat alles gar nichts gebracht. Die Leute reden über einen grünen Kanzlerkandidaten, in meinen Augen besser eine Kandidatin. Die reden über alles Mögliche und die FDP bewegt sich, wie gesagt, nochmal zu Zeiten der sozialliberalen Koalition 8-9%. Wunderbar. War man sehr stolz, sehr stark. Da gab es aber auch nur ein Drei-Parteien-System. Heute nur um die 8% herum zu lungern, bringt gar nichts. Man spielt über, eventuell wird man zum Mini-Partner von Jamaika, so die große Koalition bricht. Also, poch, so.
Naja, aber genau das ist das Problem, dass Lindner damals gesagt hat, ich werde so eine Art Macron in Deutschland. Und leider hat es dann doch keine Neuwahlen gegeben und dann war dieser Traum ausgeträumt. Im Moment, wie du gesagt, eiern die rum und haben nicht so richtig, also denen fehlt die inhaltliche Linie. Und dann sind wir wieder bei den beiden, sowohl Theurer als auch Stoch, kriegen aus Berlin so wenig bis, oder eigentlich mehr Gegenwind als Rückenwind.
Ja.
Und das macht denen natürlich schwierig, hier im Lande richtig Fuß zu fassen.
Und das hat Theurer ja auch auf dem Landesparteitag im Prinzip angesprochen, als er relativ vorsichtig, aber doch ziemlich klar den ganzen Europawahlkampf kritisiert hat, mit einer auch nicht gerade überzeugenden Spitzenkandidatin, die natürlich dann auch quasi von Christian Lindners Gnaden da reingegangen ist.
Naja, also der Michael Theurer ist jetzt nicht derjenige, der aufsteht und seine Parteispitze beschimpft. Dafür ist er zu zurückhaltend und vorsichtig. Aber aus seiner Sicht oder für ihn war das schon eine ganz klare Kritik.
Ja. Ja, was kann man noch sagen heute? Ich glaube, sonst langweilen wir unsere Hörerinnen und Hörer, wenn wir jetzt wieder noch was anderes aufmachen. Ich komme noch mal zu Friedrich Merz, mit dem man halt auch ein bisschen Smalltalk betrieben hat. Und er hat da auch sich sehr, sehr vorsichtig ausgedrückt und so weiter. Aber wir haben so ein paar Koalitionsmöglichkeiten mal durchgespielt. Und ich glaube, Friedrich Merz würde sehr gern Jamaika haben. Er hätte ungern eine schwarz-grüne Mehrheit. Und ich glaube, er hält nach wie vor fest, auch wenn er es nicht sagt. Er sagt, er unterstützt AKK, das ist alles vereinbart und so weiter. Ich bleibe dabei. Friedrich Merz will Bundeskanzler werden.
Ja,
das ist ja jetzt ganz bitter. Ja, okay, alles klar.
Ja, was soll ich dazu sagen? Ich glaube, der einzige Antrieb, den Friedrich Merz zurück in die Politik gebracht hat, war, ich will Kanzler werden. Also genau das, was ihm dann mit einer missglückten Rede auf dem Hamburger Parteitag, da haben wir ja mal drüber gesprochen, ja, nicht gelungen ist, wo er irgendwie, der Ball lag auf dem Elfer und er hat es irgendwie nicht geschafft, das Ding zu versenken, was er sonst, glaube ich, im Schlaf und mit verbundenen Augen kann. Er hat an dem Tag echt geschwächelt und das waren, glaube ich, die paar Prozent, die ihm gefehlt haben, um AKK zu schlagen. So ist das nun mal, aber ich glaube...
Ich habe noch eine andere These. Da will ich dich auch gerne ins Boot bringen. Er hätte mit uns und auch mit euch zusammen ein Interview 2 Tage vorher geben müssen, so dass das alle Delegierten aus Baden-Württemberg gelesen hätten. Ich glaube, dann hätte er das Ding gewonnen. Aber das sind so strategische Fehler.
Ich will ja, aber das ist ja, dass man die berühmte oder sogenannte, ich bin da ja inzwischen ganz anders, dass man die sogenannte Provinz ja komplett unterschätzt und genau, auch als Politiker in seiner Berliner Blase lebt und glaubt, das hätte er gar nicht nötig. Aber natürlich, wenn er mit uns beiden gesprochen hätte, hätte er 20 Delegierte aus Baden-Württemberg genau auf seine Seite bekommen. Keine Ahnung. Aber also du hast natürlich recht, das Spiel ist sehr spannend. Wobei, ich glaube, da sitzt einer, der macht sehr fleißig Gesetze und könnte am Ende der lachende Dritte sein, weil die Partei ist AKK überdrüssig. Friedrich Merz ist einfach nicht allen vermittelbar, weil das ist ja der böse, böse Kapitalist, der von der Wirtschaft dahin geschickt worden ist, um Kanzler zu werden. Und dann ist ja nachher Jens Spahn, fleißig, eloquent, manchmal ein bisschen übers Ziel hinausschießend. Aber das könnte auch noch sein, dass sich durchsetzt. Also meine
These. Endlich andere, wirklich völlige andere Einschätzung. AKK würde ich schon mal überhaupt nicht mehr unterschätzen. Mal schauen, wie sich Merz jetzt die nächsten Monate verhält. Ich glaube, dass Jens Spahn völlig überschätzt wird. Ich glaube auch nicht, dass er ansatzweise die Substanz hat, als Kanzler irgendwas zu reißen. Nein, ich wir können ja wieder wetten.
Steile,
dann ist die vierte
These, Dr. Groth. Ne? Steile These.
Dann wird es die vierte Flasche Wein. Wenn, gibt es einen Zweikampf AKK.
Manchmal ist die Äquidistanz so groß, dass man keine Ahnung mehr hat.
Also. Ich sage, wenn, gibt es einen Zweikampf AKK Merz. Wir werden es sehen. Wir können ja auch in der nächsten Woche, werden wir genau wissen, was in Brüssel passiert ist und was nicht passiert ist. Ich glaube, nach wie vor, es wird krachen in dieser großen Koalition. Wir werden spätestens im Herbst debattieren. Ich glaube, wir haben eine Minderheitenregierung und da ist unter Umständen, so die Kanzlerin dann nicht mehr Merkel heißen sollte, Merz auf einmal dabei.
Gut, wir werden sehen. Ich bin ja der festen Überzeugung, dass die Koalition ja noch bis Weihnachten hält. Inzwischen könnte es doch ja sein. Ich glaube, der SPD-Parteitag ist ja im Dezember.
Ja, gut. Ja, meinetwegen.
Dann rette ich mich elegant, zumindest über die Ziellinie für die 2 Flaschen Wein. Für das Jahr 2020 würde ich im Moment auch keine echte Garantie mehr abgeben.
Nee. Gut.
Sehr schön.
Mein Vorschlag, nächste Woche kein VfB Stuttgart. Wir werden mal schauen, wir werden auf Brüssel schauen, wir werden sehen, wie sich die Parteien insgesamt da ausgerichtet haben, ob die SPD geschlossen gegen die mit am Kabinettstisch sitzende Verteidigungsminister gestimmt hat und so weiter und so fort. Also wir haben genügend Stoff für die kommende Woche.
Genau.
Und dann wünsche ich dir einfach einen schönen Tag und eine schöne Woche. Und ja, wie man da so in Ulm, ihr hängt da ja ständig an der Donau, währenddessen wir hier Bruttosozialprodukt schaffen.
Hendrik, bewahr dir deine Äquidistanz, die macht den Blick klarer.
Also, ja, alles
schöne
klar.
Woche an alle Zuhörerinnen und Zuhörer.
Ebenfalls. Bis dann. Ciao, ciao.